Herzlich willkommen zu Chaos im Radio im November. Heute wieder in vollzähliger Besetzung.
Jo.
Oh jo. Und zwar mit Knopfs.
Moin, moin.
Hannes.
Hallo.
Cyrox. Ich musste kurz überlegen, wie heißt.
Ich habe meinen Namen nicht geändert.
Und Genie.
Hi. Hallo, Genie.
Juhu. So, es ist grau, es ist kalt draußen und neblig und schon dunkel. Cool.
Also vorhin war es noch hell.
Ja, aber nicht so wirklich. Heute war so ein Tag, da ist die Sonne nie richtig aufgegangen.
Es war neblig.
Ja, wie geht's euch so? Alle wieder fit?
Ja.
So halbwegs, ne?
Was ja immer. So, hier, wir müssen dazu sagen, wir sitzen in der Machbar gerade während dieser Aufnahme.
Ja.
Und
vielleicht gibt es coole Hintergrundgeräusche.
Vielleicht gibt es witzige Hintergrundgeräusche.
Na, hoffentlich.
Enttäuschendes oder Jubeln oder... Ja. Brechende Dinge, schmelzende Dinge.
Fluchen.
Berechnend oder brechend?
Beides.
Ah.
Berechnendes Brechen.
Einfach, okay. Einfach alles anzünden.
Genau. Hier, weil
bitte
wir
nicht
sind
die Machbar,
ja,
nein.
Man muss das ja immer mal dazu sagen, wir sind ja aus dem Chaos-Treff, der in der Machbar sich trifft. Und zum Aufnehmen gehen wir manchmal ins Radio. Manchmal machen wir das aber auch hier in der Machbar im Freiland, im Haus 5. Und hier kann man jeden Mittwoch vorbeikommen, abends. Und
ab 19 Uhr?
19 Uhr, genau.
Das ist quasi offenes Treffen. Ja.
Kann man Menschen zugucken, die Displays kleben oder...
Das geht auch auf den Sonntag.
Das geht auch auf den Sonntag.
Ja, wir haben es immer in der Fortproduktion, genau.
Donnerstag.
Oder man kann Leuten zugucken, die Radio aufnehmen oder man kann... Was kann man denn noch?
Bunte Blinkelichter.
Viel.
Gerade wird auch renoviert.
Genau, man kann
eine Küche renoviert, ja.
3D-drucken, Lasercutten, nähen. Löten.
Man kann schmutzig machen und danach wieder sauber machen und reventieren, gibt es aber auf die Finger.
Messen kann man, sitzen, stehen.
Sägen, fräsen, 3D drucken.
Ja. Mhm. Und es ist trocken.
Ja,
meistens.
Luftentfeuchter on my mind. Ich sag ja, bei mir geht es nur noch um Luftfeuchtigkeit in meinem
Kopf. Möchtest du mehr darüber erzählen?
Smart Home, wir sprechen nachher noch über Smart Kram.
Okay.
Glaube ich, wahrscheinlich. Naja. genau. Aber ich will hier gar nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern...
Lasst uns doch mal über Zeit sprechen.
Genau, ich habe...
Und was Zeit mit Menschen macht.
Wir hatten doch so richtig viel Zeit.
Das steht aber hier gar nicht drauf, ne?
Das, nö, aber...
Zeitumstellung war, ja, genau.
Genau, es war Zeitumstellung bei Zeitumstellung, da passieren manchmal so witzige Dinge.
Ja.
Also wir hatten das ja hier schon ein paar Mal erwähnt. Das Zeitumstellung ist für so IT-Systeme manchmal gar nicht so ohne.
So ein Overflow, ich meine, Menschen hatten Angst vor dem Jahr 2000.
Das war auch nochmal ein bisschen ein...
Admins haben alle halbe Jahr Angst. Also ich glaube, ja. so die typischen SAP-Systeme, da steht in den Notes eigentlich immer, mach mal lieber aus. Mhm. Wenn von Winterzeit auf Sommerzeit und andersrum, Normalzeit auf Sommerzeit. Und
weil wir wissen nicht, was unsere nächtlichen Verarbeitungsprozesse in diesen IT-Systemen vielleicht so machen.
Genau.
Und so war es auch offenbar.
So trug sich so in einer Zeit.
was ist passiert? Ein Mann in Schleswig-Holstein hat einen Brief in 1700-facher Ausfertigung vom Finanzamt bekommen. Mhm. Ich sag mal so, die meisten von uns kriegen schon das kalte Grausen, wenn sie auch nur einen Brief vom Finanzamt bekommen, wenn sie jetzt nicht gerade erwarten, oh, mein Steuerbescheid kommt. Aber das dann in 1700-facher Ausfertigung ist dann nochmal eine ganz andere Nummer.
War es eine Steuerrückzahlung?
Nee, eher nicht. Es hatte zwar mit Steuern zu tun, aber es war erstmal so der Anfang für vielleicht eine Steuererklärung oder andere Dinge. Ja. Und zwar hatte er einen Elster-Zugang beantragt. Das ist ja das dieses, wenn man irgendwie Dinge mit Steuern und so elektronisch machen will, kann man einen Elster-Zugang beantragen. Und das hat er offenbar am Wochenende der Zeitumstellung jetzt Ende Oktober gemacht. Und die Folge davon war, er hat entsprechend diese 1700 Briefe bekommen.
Da gibt's, ich weiß nicht, ob ihr euch das auch gefragt habt, wie so 1700? Also die Annahme ist ja, okay, der Prozess hat sich irgendwo an der Stelle verschluckt und hat gedacht, wir müssen um zwischen 2 Uhr und 2 Uhr 1 einen Brief machen und dann war da auf einmal eine Stunde dazwischen oder so. Keine Ahnung.
Das ist eine gute Frage eigentlich.
Und dann sind und dann ist da irgendwas 1700 Mal passiert. Also
vielleicht in
also
einer Stunde so, wie oft also es durchlaufen konnte.
Also die offizielle Verlautbarung dazu also war laut Zitat, der Antrag bzw. der daraus resultierende Zugangsbrief für diesen Elster-Zugang ist durch einen technischen Fehler ausgelöst durch die zeitgleiche Umstellung quasi in eine, in Anführungsstrichen, Zeitschleife geraten.
Ach so, nach 1700 hat irgendjemand gestoppt.
Was Papier, Alter.
Das vielleicht, ist, vielleicht war dann, das ist, das geht da jetzt erstmal nicht
drauf. Vielleicht hat jemand Bereitschaftsdienst.
Ja, weil, das ist wahrscheinlich war schlecht Papier, alle.
Hm, ja.
Ich Post, Briefe oder Mails?
Es war Post. Post. Es war physische also Post.
Post.
Es war wirklich so in diesen, also da ist, da muss dann wohl...
Wie groß war sein Briefkasten, bitte? Das geht doch gar nicht.
Die Frage ist eher, wie viele von diesen Postkästen, die ihr vielleicht irgendwie
ich glaub,
kennt.
Genau, ich glaube, die Post macht da was, wenn ein Privatmensch 1700 Briefe bekommt. Einen
größeren Kasten.
Genau.
Ja. Das ist automatisch nur ein Briefkasten dazu.
1700.
Das ist schon viel, überleg mal.
Ja.
Also.
Ja, wie viel riecht denn so ein Brief?
50 Gramm maximal, wobei das Papier ist sehr dünn vom Finanzamt.
Ja, und 50 Gramm ist auch mehr so eine...
Die dickeren Dinger? Ja.
Also für einen normalen Brief gibt es, soweit ich mich noch richtig erinnere, gibt es halt diese 20 Gramm Regel. Wenn es schwerer als 20 Gramm ist, musst du mehr Porto bezahlen.
Also 80 auf den Quadratmeter.
Aber sind es dann, also sind es trotzdem 17 Kilo? Das ist jetzt richtig?
Ihr habt recht, 85 Cent pro Brief, 20 Gramm. Okay. Hat jemand das jetzt ausgerechnet? 20 Gramm mal 1700?
Naja, 17 Kilo halt. Also so sind 10 Gramm, ne? So dann. Hä? Richtig?
Nee.
Also 1700 mal 1 Gramm wären 1,7 Kilo, richtig?
Ja.
Also müssten es 17 Kilogramm sein. Doch, ich bin mir recht sicher.
Ich halte es jetzt gerade mal wie so Juristen. Ich bin zwar kein Jurist, aber Juristen das rechnen
darauf
nicht.
Das funktioniert jetzt nicht.
Bitte?
Das kommt darauf an, funktioniert jetzt nicht.
Ich sag mal 34, nein. Oder?
Naja, also das sind dann mal 20.
Genau. Du musst halt irgendwie durch zwei, also da fehlt noch der Faktor.
Ja, aber die haben ja leichtes Papier.
Ja, stimmt, kann auch sein.
Oder hat es jemand in einen Briefumschlag gesteckt?
Nein.
Aber allein wie viel Porto die Aktion gekostet haben muss.
Ich habe bestimmt eine Flatrate.
85 Cent pro, oder?
Ich weiß nicht, ob das Finanzamt auch so viel bezahlt. Die haben bestimmt irgendwelche Massenverträge.
Die setzen das dann von der Steuer ab. Ja, fantastisch.
Hat der gute Menschen.
Naja, aber also, es gibt ja diese Druckprozesse, die dann halt quasi so, du druckst dann quasi direkt auf das Papier und das wird dann konvertiert und alles. Ja, und wenn das halt irgendwie innerhalb von einer Stunde passiert, was durchaus realistisch sein kann, dann kommst du schon mal auf so Größenordnungen sicherlich. Also die Artikel, die ich jetzt so gefunden habe, gehen im Wesentlichen nicht wirklich so darüber hinaus, über wie das jetzt zustande kam und warum waren es jetzt 1700 und nicht mehr oder nicht weniger. Das ist dann mehr so dieser, es wird in den Artikeln, das war ja im Wesentlichen auch eine dpa-Meldung dazu, da steht halt im Wesentlichen drin, dass er hatte wohl ursprünglich überlegt, das einfach zu verweigern und beziehungsweise dann hatte sich später dann auch das Finanzamt bei ihm gemeldet und ihm angeboten, die Sachen abholen zu lassen und vernichten zu lassen. Hat aber gesagt so, nö, ist nicht notwendig, so sinngemäß.
Am Holzofen.
Dem Vernehmen nach hat er wohl einen Holzpelletofen.
Ach so, ja, sehr gut. Ich habe gerade nochmal durchgerechnet, also bei 1700 einer Stunde ist ja 60 mal 60 in Sekunden, oder? 60 mal 60?
Ja,
also
musst
du da kommst du 2,1 Sekunden pro Job raus. Vielleicht braucht er mal so 3 Sekunden zum Laufen und deswegen nach einer Stunde waren es dann halt nur 1700.
Drucken und kuvertieren, also.
Ich weiß es nicht.
Diese Maschine.
Das ist eine synchrone Geschichte. Also meinst du, der Auftrag wird verarbeitet und kommt direkt der Brief raus und erst dann sagt das, okay,
kann schon sein.
Ja. Das ist ja auch witzig. Also wir ich rufe die jetzt an.
Ja, genau. Ich will
das jetzt wissen. Ja, ich habe in anderen Zeit Lapsus gehabt.
Aha.
Ich habe diese Woche Bereitschaftsdienst gehabt am letzten Tag der Woche.
Mhm.
Also das ist in meinem Kopf heute? Halt der Sonntag. Also das ist so eine typische Kalenderblattansicht, das System, was mir zeigt, wann ich Bereitschaftsdienst habe.
Ja.
Und ich habe halt nur so gesehen, diese Woche bin ich dran am letzten Tag.
Mhm.
Habe mir das in meinen persönlichen Kalender eingetragen und gedacht, passt schon.
Mhm.
Und da das aber halt irgendein US-System ist, war halt der letzte Tag doch der Samstag in dem Kalenderblatt.
Ja.
Und habe ich mich also am Sonntagmorgen gefreut, dass ich gar keinen Bereitschaftsdienst habe. Die ja. Letzte Bereitschaft ging auch gut durch. Naja, war nix. Glück gehabt.
Und letzten Sonntag war auch nix. Auch Glück gehabt.
Auch nix. Ja. Ja und andere Dinge passieren so. Naja, die typischen, also Zeitumstellung ist ja das eine Problem, dass die nicht synchron um die ganze Welt erfolgt, ist das andere Problem. Mhm. Also man hat ja so in internationalen Konzernen häufiger mal das Problem, dass so 2 Wochen im Jahr alle Termine anders sind. Mhm. Sonst habe ich die wöchentlichen Termine immer um 6, aber in diese Woche ist es doch um 7, weil die Kollegen schon die Zeit umgestellt haben und der Termin mit umgerutscht ist und bei mir aber nicht. Ja. Das sind auch ganz witzige.
Weil zum Beispiel in den USA, glaube ich, an einem anderen Wochenende die Zeit umgestellt wird, genau, als bei uns.
USA und Kanada, anderer Tag, ja.
Ja.
Damn it. Ja, ja. Aber auch.
Aber diese fiese Kalenderfehler, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, es hätte bei mir auch schon das eine oder andere Mal schiefgehen können. Jetzt nicht so mit Bereitschaft, aber so mit anderen Dingen. Wenn du halt irgendwie mal so flüchtig drauf guckst
auf, schnell drauf, ja.
Und du kommst dann auf eine Webseite oder ein System, was aus USA kommt und die dann halt eben rechnen mit, bei denen beginnt halt die Woche mit Sonntag, Sonntag bis Samstag. Und wir rechnen halt immer Montag bis Sonntag. Das ist dann schon verwirrend.
Das ist schon echt hardwired, ja. Es war ja jetzt auch noch der erste. Stimmt nicht, es war der zweite. Also ich hätte es auch echt sehen können. Naja. Naja.
Jetzt weißt du es ja.
Ja, ist mir schon öfter passiert.
Aha.
Also meistens ist es eher so, dass ich denke, oh, am Dienstag habe ich was. Mhm. Und dann ist es aber Montag, weil.
Zweiter Tag der Woche.
Ja.
Dann bin ich immer Montag ganz überrascht, dass ich auf einmal einen Bereitschaftsdienst habe. Aber ja, solche Dinge. Naja.
Ja. Passiert.
Whatever.
Passiert. Immerhin kriegst du nicht 1700 Briefe jedes Mal, wenn du Bereitschaft hast.
Genau. Nö,
krieg ich
nicht. Ja. Und dann kannst du ja jetzt quasi, also wir nehmen jetzt Radio auf und danach kannst du dir ja dann quasi ganz viel Content auf Social Media dann quasi angucken. Und demnächst wahrscheinlich sogar noch mehr davon, insbesondere wenn du auf Facebook bist.
Noch mehr. Mhm. Aber hatten wir das hier schon mal in einer Folge, dass eigentlich Facebook sowieso schon irgendwie 70% der Beiträge sind von Bots und nur von Bots kommentiert oder so?
Nein, hatten wir noch nicht, deswegen lass uns jetzt darüber sprechen.
Ach, das steht das da drin? 30.10. Nee, aber das war schon vorher. Ja,
das
okay,
mit, lass das, das mit den Bots, die bezahlt werden, war doch früher, das war doch so, was war das? Nee, Chatkontrolle war es nicht, was war vorher? Chatkontrolle?
Stimmt, das war gar nicht,
Artikel 13 oder so, wo die ganzen Bots bezahlt wurden.
Warum sprechen wir jetzt gerade über Facebook oder warum haben wir darauf eingeleitet? Es gab jetzt kürzlich eine Meldung über Mark Zuckerberg, den Gründer von Facebook oder einen der Mitgründer von Facebook, muss man ja genau.
Chef auf jeden Fall.
Chef von Facebook und Meta, wie er das übergeordnete Unternehmen heißt. Und der sagt, dass demnächst mehr KI-generierte Inhalte kommen sollen, um eure Facebook- und Instagram-Zeitleisten zu befüllen. Das macht uns doch bestimmt alle total glücklich, oder?
Ja. Ich bin indifferent.
Kann ich mir den dann auch von einer anderen KI zusammenfassen lassen, sodass ich wieder statt 100 Meldungen nur einmal lesen muss?
Weiß ich nicht. Geh doch mal fix ins Metaverse und guck mal, ob
haben
du da
das
findest.
Haben wir das hier drin?
Was jetzt?
Das Metaverse. Die Apple Intelligence, die ist in irgendeiner iOS-Beta drin und fasst dir E-Mails zusammen.
Okay.
Oder liest mir Anrufbeantworter-Texte vor.
Korrekt. Und da ging ein Screenshot durchs Web, wo jemand zeigte, Girlfriend broke up, needs stuff out of apartment tonight. Und das war die Zusammenfassung von Apple Intelligence, einer längeren Breakup-E-Mail. Das müssen wir mal raussuchen. Das war sehr schön. Ja, also so könnte man das Problem mit zu viel AI-Content lösen. Mensch, so viel Strom können wir verbrennen dafür, dass wir...
Also wir lassen erst Inhalte generieren, um uns dann die Inhalte per KI zusammenfassen zu lassen.
Oder einfach rauswerfen. Eine KI, die KI-generierte Texte raus. Und nur noch... Na gut, ich sehe schon.
Tell me. Intelligenz.
Also ich meine, man kann auch diesen Planeten einfacher verbrennen.
Mhm. Aber vielleicht dauert es so ein bisschen länger. Aber wie steht da noch mehr drin im Artikel? Dass da mehr, was will, also mehr,
mehr.
Alt mehr.
Mehr KI, mehr gut, glaube ich.
Mehr.
Gut. Aber du hast völlig recht, dass
wenn es dann wenigstens personalisiert
ist. Für die Menschen, die immer noch auf Facebook sein sollten, dem Vernehmen nach sind da tatsächlich so ganz viel so Clickbaiting und so ganz viel so 15 lustige Tierbilder, ja, und solche Dinge.
Das Internet komprimiert.
Ja. Oder was du schon immer mal über die Harry Potter Darsteller wissen wolltest, aber noch nicht wusstest.
Hä? Also ich krieg immer nur diese I the Asshole Posts, aber wo jemand einfach hier das Reddit so ausgeschnitten hat und Fotos auf irgendeine andere Seite gemacht hat.
Okay.
Davon ist mein Facebook.
Buzzfeed auf Facebook.
Ja, quasi. Ja.
Geil.
Nur unterbrochen durch Nein-Gag. So. Witzbilder und Meme-Bilder.
Das es noch gibt. Unfassbar.
Tja.
Na gut, more AI coming. ChatGPT macht ja lustige Sachen. Spielt ihr mit sowas rum?
Selten.
Ich spiele damit rum. Finde das manchmal ganz praktisch. Habe Kollegen, die das, glaube ich, ein bisschen überbordend benutzen.
Wer hat die nicht?
Aber ich streite halt gerne damit, wenn mir langweilig ist. Und was ChatGPT seit einer Weile macht, ist, es sammelt so Informationen überein. Und immer wenn man irgendwas sagt, was es für
relevant hält,
dann merkt es sich das.
Mhm.
Und dann schreibt es ja auch so kurz dazwischen, also im Deutschen steht dann da Erinnerung hinzugefügt.
Okay.
Und dann kannst du dir auch anschauen, was hat sich ChatGPT über dich gemerkt. Das ist dann auch wieder in natürlicher Sprache. Und da steht dann bei mir sowas wie: nutzt FFmpeg am liebsten mit der Option -V.
Mhm.
Und mag den Thüringer Dialekt hart.
Was?
Also, ja. Okay. Ich weiß, ich habe noch nicht ganz rausgefunden, worauf es reagiert. Also wenn du halt irgendwie sagst, ich habe ein Bild gemacht von Thüringer Klößen und gemeint, was sind das? Und dann sagt er, ja, das sind Knödel. Und er gesagt, Moment, ich bin in Thüringen. Und dann kam so Erinnerung aktualisiert.
Ja.
Und neuerdings geht wohl jetzt auch durchs Web, dass man eben dann ChatGPT auch fragen kann, hey, generier mal ein Bild von dem, was du über mich weißt.
Mhm.
Und dann stehen da halt Dinge.
Und wenn du dann da mit ChatGPT gesundheitsbezogene Informationen gespeichert hast, kommt dann ein entsprechendes Bild raus.
Das, genau, kann sein. Das überhaupt ist mir aufgefallen, da gibt es keinen Safeguard. Ne? Also wenn man da so, wenn man ChatGPT so fragt, mir tut der linke Arm weh oder so, dann sagt ChatGPT nicht, Achtung, ich bin kein Doktor.
Okay.
Oder hol dir mal medizinische Ratschläge. Weil das macht es ja, glaube ich, wenn man so ein psychologisch in die Ecke geht. Also sobald man anfängt, irgendwie depressive Dinge zu posten, sagt es ja, hey, hier gibt es eine Notfallhotline und sowas.
Okay.
Aber also, wenn du fragst, kann das Krebs sein? Dann sagt er, oh, kann schon sein, aber wahrscheinlich nicht. Und so. Mhm. Und dachte ich mir so, das ist interessant, dass da noch kein Safeguard hinten dran hängt.
Ich bin gerade ein wenig beruhigt und getröstet. Ich habe gerade gesagt, generiere ein Bild von allem, was du von mir weißt, und dann kommt zurück, ich habe noch keine spezifischen Informationen über dich gespeichert.
Oh. Aber weißt du was? Das Schlüsselwort ist noch.
Ach so. Ich dachte, hier kommen jetzt meine ganzen schwarzen Seiten meiner Seele. Nein.
Also, du hast sie halt noch nicht mit ChatGPT geteilt.
Nö.
Welchen Prompt hast du verwendet? Ich würde das auch gerne mal fragen, Hannes, was ChatGPT.
Also, um das rauszufinden, kannst du einfach in irgendwie Settings und Erinnerungen gehen.
Settings und Erinnerungen?
Ja, ich weiß nicht mehr, wie das da irgendwo. Es waren jetzt nicht Profil-Dinge.
Hä?
Wenn du es rausfindest, findest du? Also du musst nicht prompten, du musst da irgendwo rumklicken.
Ach so, Erinnerung. Ach so, musst du das mal. Ich habe es gar nicht angeschaltet.
Für dich könnte ich ein Bild erstellen, das folgende Dinge integriert. Eine Landschaft in Thüringen, ein Haus mit einem modernen Smart-Home-System, in dem die Meta-Technologie benutzt wird, eine stilisierte Darstellung eines Flugzeugs, das auf einen Zwischenstopp am Boden bleibt. Oh, ich erinnere mich an die Diskussion.
Möchtest du uns mehr darüber erzählen? Ich meine, du hast es schon ChatGPT geteilt, dann kann es ja so schlimm nicht sein.
Ich habe kürzlich entdeckt, dass es ja, und das war mir nicht bewusst, dass es Flugzeuge gibt, die Zwischenstopps machen, um aufzutanken. Und ich habe mich halt gefragt, wie sich das lohnen kann. Also jetzt,
wenn sie nur einen Zwischenstopp machen zum Landen, ohne halt jetzt Menschen einen aussteigen zu lassen?
Genau, oder? Also es gibt halt einen Flug von Singapur nach Berlin, der hält in Athen. Mhm. Also der fällt da runter,
ja.
Dann steigen alle Leute aus, dann
ach so, das machen ist aber
dann einmal schon sauber, okay. Tanken wieder auf, weil wahrscheinlich dürfen beim Auftanken die Leute nicht drin sitzen, nehme ich mal an. Dann gehen alle wieder an Bord und fliegen halt weiter. So, und das ist auch so ein bisschen verwirrend. Weil
ich habe nur gerade die Frage gestellt.
Spannend. So, und ich wollte jetzt mit ChatGPT diskutieren, wann das wirtschaftlich Sinn ergibt.
Ja.
Weil halt so die Zwischenlandung kostet ja Geld an vielen Stellen. Und
ja.
Warum ist das besser, als einfach ein Flugzeug zu bemühen, was die Strecke schafft?
Durchpräselt.
Und die Antwort war halt unbefriedigend, war halt so, gibt Situationen, in denen sich das lohnt, weil es billiger ist. Also, Und dann habe ich offensichtlich so viel gestritten, dass ChatGPT gemeint hat, dass mir das besonders wichtig ist, dass die Flugzeuge halten. Genau, und ich muss dem halt auch erklären, warum, also dass ich meine, dass das gleiche Flugzeug weiterfliegt und nicht jetzt, dass es Sinn ergibt, so sternförmiges Reisen mit Flugzeugen zu etablieren, also wirtschaftlich, das ist mir schon klar, aber dass das Flugzeug halt irgendwo anhält und dann weiterfliegt, das nicht. Naja, deswegen, das hat sich ChatGPT also über mich gemerkt und dass ich Meta haben will.
Hätte ich das von Anfang an einstellen müssen, dass diesen Toggler, oder also weiß der jetzt alles, was ich...
Nee, das fing erst vor ein paar Wochen an.
Damn it.
Wieso, welche Informationen möchtest du denn mit ChatGPT teilen? Möchtest du uns daran teilhaben lassen?
Ja, warte, ich habe gefragt, ChatGPT, was weißt du über mich? Ich weiß bisher, dass du ein gemütliches und inspirierendes Homeoffice-Setup hast. Es beinhaltet einen modernen Schreibtisch, einen bequemen Lounge-Bereich, Pflanzen und eine schöne Aussicht, die Elemente der Natur und der Stadt vereinen könnte. Du schätzt eine Atmosphäre, die sowohl produktiv als auch entspannend ist. Close enough?
Okay.
Was denn jetzt? Du redest also mit ChatGPT, ich hab's ja so schön.
Ja, anscheinend.
Naja, und das andere ist, also wenn wir gerade eh über den Kram reden, ist halt dieser neue Advanced Voice Mode, den die alle haben.
Okay.
Also bisher funktioniert das Quatschen mit ChatGPT und Gemini und wie sie alle heißen ja so, dass da irgendeine Spracherkennung läuft, das in Text verwandelt, der Text wird gepromptet und dann die Ausgabe erfolgt wiederum genauso. Also die Spracherkennung und die Sprachgenerierung ist einfach nur hinten dran gebastelt.
Mhm.
Und das haben sie jetzt vereint, wie auch immer. Und der Effekt ist halt erstens, dass es deutlich schneller geht. Und zweitens kannst du ChatGPT oder Gemini jetzt unterbrechen, während sie reden.
Mhm.
Und sie erkennen in Teilen sowas wie Stimmungen. Also wenn du halt lachend redest und so, dann reagiert das Ding auch anders auf dich als andersrum.
Mhm.
Und in Teilen, das habe ich eben auch mitgekriegt, erkennt es auch Dialekte. Also wenn du einen starken indischen Dialekt in dein Englisch reinbringst, kann es sein, dass es dir in einem starken indischen Dialekt antwortet.
Okay.
und solche Sachen. Es funktioniert natürlich alles immer so 80%, so schon ziemlich gut, aber halt... Also schon beeindruckend, kann ich empfehlen. Und das kann man gerade kostenlos bei den meisten ausprobieren für ein paar Minuten im Monat. Ganz nett.
Bis es dann irgendwann mal kostenpflichtig wird.
Ja, Login ist still a thing.
Ja.
Genau, so, oh, das war eine große KI-Lücke hier.
Ja. Okay. Aber vielleicht, also wo wir gerade bei Bezahldiensten sind, wir könnten ja, wenn ihr möchtet, mal über Spülmaschinen reden.
Oha.
So Geschirrspüler.
Ja.
Was haltet ihr denn davon?
Sehr gut, dann muss ich nicht abwaschen. Ich hasse abwaschen.
Ja, aber.
Ja, aber?
Ja, aber. Also, hast du denn auch schon ein Abo abgeschlossen?
Nein.
Ich kriege jeden Monat einen neuen Geschirrspüler.
Das, ein Fremdspar-Abo.
Warum möchte ich hier den Oma ist eine Umweltsau gerade zitieren? Vielleicht solltest du dir nicht Spülmaschinen im Abo kaufen. Das ist
gut. Aber ich habe vielleicht kürzlich andersrum. Jemanden, der offenbar sehr genervt war, habe von dem gelernt, hat sich zwei Geschirrspüler in seiner Küche installiert.
Das ist eigentlich der ultimative Hack.
Exakt, der hat nämlich keine Schränke mehr. Er packt sein dreckiges Geschirr in den Geschirrspüler, wenn es alles macht, dann an und packt dann den Rest vom dreckigen Geschirr in den anderen.
Also wenn ich mal eine riesige Küche hätte, würde ich das auch so machen, weil ich glaube, das ist so der Genius-Lifehack. So.
Also, naja.
Okay.
Gut, aber ich glaube, der hat das nicht im Abo, weil dann würde er sich vermutlich ärgern, wie wir jetzt gelernt haben.
Im Jamba-Spar-Abo.
Ja, quasi. Also es gibt Spülmaschinen mit Abo. Wer möchte das nicht?
Alles ist heutzutage eine Subscription, oder? Sogar der Thermomix hat ja auch so eine Subscription.
Na, ich meine, ich denke vor 10 Jahren hätten wir uns auch noch drüber gewundert, wenn jemand gesagt hätte, dass wir mit einer monatlichen Zahlung machen können, dass unsere Autos weiterfahren.
Oder dass eine Sitzheizung funktioniert.
Ah, ist das jetzt auch schon drin?
War das nicht so eins der ersten Abos, die man abschließen konnte?
Oh, ernsthaft?
Ja. Oh Gott. Sitzheizung auf Abo.
Oh nee.
Ja gut, und jetzt gibt es das also auch.
Jetzt gibt es auch für Geschirrspülmaschinen. Auch da kannst du jetzt die Sitzheizung. Nein.
Genau, ob es kalt oder warm macht, genau. Ja, heißes Geschirr nur mit Abo.
Nein, aber es gibt zum Beispiel einen Geschirrspülhersteller V-Zug, also offensichtlich aus der Schweiz. Ja. Und bei einem Mieter wurde eine neue Geschirrspülmaschine eingebaut, nachdem die andere kaputt gegangen war. Und der Installateur hat die dann auch hingebracht und angeschlossen und hat gesagt, und hier, guck mal, die können Sie dann da per App mit Ihrem Smartphone verbinden und darüber auch Aktualisierungen des Geräts vornehmen. Und was dann dabei aber auch auffiel, also es gibt so ein paar Sachen, die sind so hinter einer Bezahlschranke, für die man irgendwie so 12 Franken im Jahr bezahlen soll. Und was fällt so darunter? Zum Beispiel so Programme wie Intensiv Plus für die anspruchsvollsten Reinigungsarbeiten. Ein Programm speziell für Biergläser oder für spülmaschinenfestes Spielzeug oder auch ein Programm zum Tellerwärmen können so im Monatsabo dazugekauft werden. Also Funktionen, die Spülmaschinen, also gerade zum Beispiel das mit dem Tellerwärmen und so, ja, das ist immer ein bisschen ein Luxusfeature irgendwie gewesen.
Also man fühle sich skeptisch angeguckt, also. Hä? Teller wärmen, fasziniert.
Naja, damit du deine warmen Speisen natürlich auf vorgewärmten Tellern zum Dinner dann
präsentieren kannst. Ja, den Backofen nehmen als meine Spülmaschine.
Just saying. Da ist wieder der Schluss zur Sitzheizung.
Ja, genau.
Ich hab's gefunden, BMW war's. 11.2022, BMW bietet Sitzheizung als Abo an, 17 Euro im Monat. Yay!
17 Euro im Monat?
Ja, kannst du ja wissen, war mal hinter.
Holy moly. Kannst du wenigstens halbjährlich kündigen, damit du zum Sommer dann keine?
Nee, kannst du nicht mehr. 9.23, also so nicht ganz ein Jahr später, Functions on Demand, BMW stoppt Abos für Sitzheizung. Nächster Artikel bei Golem.
Hoffentlich waren die dann auch an und nicht aus.
Ja.
Können diese auch in der Ferne durchbrennen lassen?
Bitte was?
Können die aus der Ferne durchbrennen lassen?
Die Sitzheizung? Wer möchte das tun? Der Hersteller oder Hacker?
Alle.
Alle.
Ich sag mal, ich.
Aus Versehen.
Ist das okay, die Ankündigung einer Straftat? Ich hoffe nicht. Nein.
Sarkasmus,
Zynismus, bitte, ja.
Das
also,
ist ja, also okay, man muss also, ja, aber das mit den, pass auf, jetzt will ich auch direkt, weil wenn wir einmal da sind, wo alles schlecht ist, ja, da haben wir ja hier
welche,
noch mehr.
Du meinst, welche Abo-Modelle gibt es jetzt sonst noch?
Genau, nee, ich möchte direkt in mein nächstes, wie Dinge funktionieren.
Ach so, also Dinge funktionieren. Ich hätte jetzt sonst über das Abo-Modell noch ganz kurz weitergemacht.
Ach so, du hast noch mehr dazu. Oh Gott,
der Hersteller V-Zug hat erstmal soweit gesagt, so, ja, wir haben halt auf irgendwie so, also wie kommen wir auf diese 12 Franken? So, ja, wir haben halt so mal kalkuliert, so auf Monatsbasis und diese Upgrade-Angebote erfreuen sich schon großer Beliebtheit und sie haben das halt auf monatlicher Basis kalkuliert, so naja, 1 Franken pro Monat, ja, muss einem das doch irgendwie mal wert sein. Dann haben die von einem Verbrauchermagazin, haben sie dann bei noch anderen Herstellern angefragt, zum Beispiel bei Miele, wo es ja auch smarte Backöfen gibt. Und Miele schreibt auf Anfrage, die zusätzlichen Funktionen und Updates können kostenfrei über die Miele-App freigeschaltet werden. Also fragt man sich natürlich trotzdem.
Freigeschaltet?
Genau. Warum muss man die freischalten? Kann das nicht von Haus aus funktionieren? Aber das Ding ist halt so, je nachdem, was diese App alles kann, nun, dann brauchst du einen Account, dann kannst du dich da erstmal registrieren und Benachrichtigungen und Werbung kriegen. Und außerdem kann man vielleicht noch ein paar andere interessante Infos noch erheben. Und naja, man kann die Sachen natürlich dann vielleicht später auch kostenpflichtig machen. Mhm. Weil diese ganzen Abo-Modelle, ich meine, es hat ja dann auch so ein bisschen angefangen mit diesen ganzen Adobe und Co., diese ganze Software, die ja dann auch angefangen hatten vor Jahren, das mal ins Abo-Modell zu holen. Da ging es ja dann so ein bisschen um regelmäßige Zahlungen an den Hersteller. Nicht, du kaufst das einmal und dann kommt kein Geld mehr rein.
Und dann geht der Hersteller pleite.
Dann vielleicht, wir wollen ja nicht mal alles schwarz, nur schwarz sehen. Wir wollen ja auch ein paar graue Flecken draufmalen.
50 Shades of Grey, was?
Bisschen Glitzer. Das wäre ja dann die wirtschaftliche Lösung für geplante Obsoleszenz. Weil dann haben ja die Hersteller gar kein Interesse mehr dran, dass ihre Geräte nach 3 Jahren kaputt gehen, wenn sie im Abo verkaufen.
Naja, also das Problem an der Stelle ist ja immer wieder, es werden Funktionen und Hardware in Geräte eingebaut oder in Autos eingebaut, die, wenn entweder musst du dafür bezahlen, um sie zu nutzen.
Ja.
Ja, oder du nutzt es nicht und dann ist da unnötig Technik und Hardware eingebaut, zum Beispiel so eine Sitzheizung, die aber nie irgendjemand nutzt. Und das ist einfach von den Ressourcen, von denen wir einfach nicht so viel haben auf der Erde. Wir haben ja nur ein Drittel so viel Ressourcen, wie wir so einmal im Jahr verbrauchen. Mhm. Das ist trotzdem auch
sehr. Ja, aber.
Was aber?
Ja, aber es wird doch alles besser.
Nein.
Immer.
Nein, es wird immer schlechter. Aber egal. Habe ich das jetzt gesagt? Ja, ich habe es gesagt, weil es stimmt.
Soll ich was sagen, was besser wird?
Bitte.
Ich habe vielleicht schon mal erzählt, dass ich eine Smartwatch vor 2 Jahren gekauft habe, die komplett frei und open, wie sagt man das?
Open Source und Open Hardware
beides programmiert war, und programmierbar vor allen Dingen. Also klar, das geht halt einher war. Also der Hersteller dieser Smartwatch, und ich glaube, das habe ich schon mal angesprochen, die machen eigentlich nur die Hardware und sagen dann so, hier ist Hardware,
macht was
draus. Und hier ist ein Bootloader, weil den haben wir gebraucht, um es zu testen.
Ja.
Take it. Mhm. Und dann hat sich eine recht große Community gefunden, die dafür halt Software bauen. Das war Pine64.com oder sowas. Also
Die machen ja auch sonst so Mini-Computer, so ähnlich wie Raspberry Pi zum Beispiel.
Genau, und auch mittlerweile Laptops und Tablets und gibt so einen Laptop, E-Paper, der steht auch drin, so, Entschuldigung, der hat noch gar keine Software, ihr könnt ihn aber trotzdem kaufen. So, also ist schon eher was für Bastler. Aber ist ja schön, dass auch diese Nische bedient wird. Und genau, leider ist mir meine Infinitime, also die Smartwatch dazu, 2-mal abgesoffen. Und dann habe ich gedacht, ich gucke mal, was es noch so gibt. Und habe dann einen anderen Hersteller gefunden, ist Proino oder so ähnlich. Ist wohl in UK. Und die haben sich so auf die Fahnen geschrieben, wir bauen mal in alles, was wir bauen, einen Hardware-JavaScript-Interpreter ein.
Weil wir es können.
Weil wir es können.
Ein Hardware-Interpreter.
Ja, also der, genau. Der ist da wie, also was einem auffällt, wenn man die Dinger kauft und die Hardware ist da ein bisschen, also da gibt es dann Support vom Hersteller. Das ist auch alles offen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das auch Open Hardware ist, aber auf jeden Fall wird man eingeladen, da selber Software drauf zu ballern. Und alles, was man da macht, ist JavaScript.
Okay.
Also, aber halt jetzt, man muss immer, viele Leute denken ja dann gleich an, weiß ich nicht, Node oder welches JavaScript-Framework auch immer. Nee, wirklich nur die Sprache ist halt JavaScript oder Syntax und so weiter. Und die Libraries sind dann natürlich irgendwie, die vorhandenen Funktionen sind dann irgendwie von dem Gerät und dem Hersteller abhängig.
Also ist das dann quasi so eine Art Micro-Python, aber stattdessen JavaScript?
Exakt so. Und das Schöne ist halt, die machen da selber noch mit. Also die haben, weil die schon ein kommerzielles Interesse dran haben, auch das zu verkaufen, da bin ich bei Pine immer gar nicht so sicher, verkaufen die halt dann die Uhren, und da ist schon, also in dem Fall die Smartwatch, gibt aber auch noch andere Sachen, die haben, zum Beispiel so kleine Knöpfe, programmierbare Knöpfe, die einfach nur leuchten und die kann man drücken. Ihr wisst ja, ich bin ein Fan von Knöpfen, das hatten wir hier schon öfter. Echten Knöpfen. Also Knöpfe mit Bluetooth, genau, die meisten Geräte haben halt irgendwie Bluetooth, because everything is better with Bluetooth. Das ist, glaube ich, ungefähr in der Zeit entstanden, diese Firma. Und dann hat man für die Uhr so einen kleinen App Store, wobei halt App Store einfach nur heißt, das ist jetzt eine Liste von kuratierten JavaScript-Snippets sozusagen. Ne? Mhm. Und da kann man ziemlich viel Funktionalität eben aus diesem App Store ziehen oder auch gleich selber bauen. Und das Schöne ist halt, weil halt JavaScript ist die komplette Entwicklungsumgebung einfach irgendeine Webseite. Und dann hat halt die meisten Browser haben mittlerweile so einen Web-Bluetooth-Support und dann sagst du halt nur, ich möchte mich gerne mit der Uhr pairen und dann kannst du da den Code draufschmeißen. Also das ist alles sehr, sehr cool.
Ah, okay. Ja, also du gehst dann quasi, du bist auf einer Website, programmierst es und kannst dann sagen, okay, ich möchte das jetzt auf meine Uhr spielen und
ja, genau.
Das per Webstandard geht das dann per
genau,
Bluetooth
genau.
dann
rüber. Genau, also offene Standards, ja, genau. Und das finde ich unterstützenswert. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich JavaScript so mag und was da so rausfällt, aber so grundsätzlich halt diesen Ansatz, hey, wir bauen euch viel selber, aber macht doch einfach mal mit. Und das funktioniert halt auch. Ne? Da kommt, also für diese Uhr gibt es halt Applikationen, die findest du auf keiner anderen Uhr. Ja? So wilde Dinge. Und jetzt kommt der Teil, der mich so irritiert hat. Also mir ist meine alte Uhr abgesoffen. Dann habe ich gedacht, okay, ich möchte gerne neue. Habe mich um dieses Ding bemüht. Musste das aber aus Großbritannien bestellen. Mhm. Habe ich dann irgendwie 2 Tage später gemacht. Und am gleichen Tag bin ich zu einem Einzelhändler für Lebensmitteleinkäufe gegangen und habe dort eine Smartwatch für 17 Euro gefunden. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt so doof. Das ist hier, also 17 Euro ist ja
nachgeschmissen.
Eigentlich finde ich sowas nicht unterstützenswert, aber jetzt bin ich irgendwie neugierig. Was kann jetzt eine Smartwatch für 17 Euro?
Jetzt bin ich dann doch Konsumopfer und möchte testen.
Das ist richtig. Also ja, total Opfer des Konsums. habe mir das Ding also mitgenommen und habe dann 3 Tage diese Uhr am Arm gehabt. Und es war halt, ich hatte die Full Range of Emotions mit dieser Uhr.
Okay.
Weil die Technik, also das ist halt ne, irgendein Hersteller, vermutlich aus China, der aber keinen Namen hat, weil die wird halt von irgendeinem europäischen Unternehmen gebrandet und dann ist das halt Denver aus Dänemark.
Okay.
Der Hersteller dieser Uhr so. Mhm. Und die ist halt von der Hardware, ist die so weit voraus, sowohl der Uhr, die ich danach bekommen habe, als auch der Uhr, die ich vorher hatte. Also gestochen scharfes Display, was halt irgendwie alle Farben kann. Und so hardware-technisch alle Features, die man haben will. Die App dazu, die man natürlich benutzen muss, gibt auch keinen Weg drumherum, als genau diese App zu benutzen, ist grottig. Mhm. Und das Erste, was diese Uhr machte, als ich sie mit meinem Telefon koppelte, war, sich als Bluetooth-Lautsprecher anzumelden.
Entschuldigung. Ja.
Der Effekt war also, dass meine Uhr auf einmal alle Töne meines Telefons wiedergegeben hat.
Das ist auch cool.
Und ich habe eine Weile gebraucht, um das wieder wegzumachen. So.
Also die Uhr kann auch Audioausgabe oder was?
Genau. Okay. Dachte zuerst, okay, wahrscheinlich damit man damit telefoniert, aber das Mikrofon wurde vergessen.
Ich wollte gerade sagen, hat sie auch Eingabe?
Nein. Also einfach nur, du hast einfach nur eine Uhr, die ganze Zeit an deinem Arm Geräusche macht aus einem Mikro 0,3 Watt Lautsprecher, Quäker.
Der Klassiker von meinem uralt Autoradio, das teilt sich meine Telefongespräche und ich bin dann raus, weil ich kann nicht mehr sprechen.
Exakt so hat sich diese Uhr verhalten. Und dann hat sie halt, ich glaube, 100 bis 300 Funktionen gehabt. Sowas wie Sudoku will ich auf der Uhr spielen unbedingt. Konnte ich auch nicht mehr loswerden, ne? All diese Funktionen.
Tetris?
Und, Achtung, wir sind wieder zurück, ChatGPT-Integration. Was kann diese Uhr mit ChatGPT? Und sie möchte einen API-Key. Also, ne, wer das weiß, wenn man sich bei ChatGPT ein Abo holt, kriegt man so einen API-Key, um das dann auch programmatisch zu benutzen.
Ja.
Diese Uhr funktioniert, ChatGPT-Integration, wenn man einen API-Key da rein klatscht in die App, die total vertrauenswürdig ist.
Voll.
Und danach kann diese Uhr jeden Tag ein neues Zifferblatt generieren.
Oh, nein.
Kann sie noch irgendwas anderes mit der KI machen? Nein, aber ein neues Zifferblatt.
Also mit dem API-Key kann sie bestimmt einige Dinge tun.
Ja, die App vor allen Dingen und wo auch immer der API-Key dann gespeichert wird. Ja, also ich war wirklich, und dann wusste ich nicht so genau die Emotionen, die ich dann hatte, als ich die deutlich älter wirkende JavaScript-Uhr an mein Handgelenk gemacht habe. Ich war mir nicht sicher, was ich jetzt fühlen soll. Aber nachträglich bin ich ganz glücklich, dass ich den kleinen Lautsprecher von meinem Arm losgeworden bin. Aber schönes
Display. Also, vielleicht hat das Ding ja auch ein Mikrofon, du weißt es nur nicht.
Das ist durchaus möglich. Naja.
Wie soll das sonst mit ChatGPT funktionieren?
Leider, ja. Nee. Leider halt keinerlei Möglichkeit, dieses Ding zu hacken. Also ich habe gedacht, so eine 17-Euro-Smartwatch muss doch schon mal jemand irgendwie damit rumgemacht haben, aber da hätte ich komplett Reverse Engineering betreiben müssen.
Na, es gibt auch zu viele einfach davon, von diesen günstigen Smartwatches.
Ja, häufig bei anderen Geräten ist es ja so, dass es alles das Gleiche ist und nur halt immer in unterschiedlichen Farben und mit unterschiedlichen Apps, aber in dem Fall war es, bin ich auch nicht dahinter gekommen.
Irgendjemand muss halt der erste Mal sein.
Ja, 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 genau.
Und auch aber, irgendwie das Interesse und die
naja. Enthusiasmus. Ich meine, was halt oft funktioniert, ist, wenn du, wenn man sich dieses App-Package besorgt auf anderem Wege, also gibt's ja genügend Webseiten, wo du einfach angibst, hier, ich möchte jetzt zum Beispiel für Android diese App halt irgendwie mir mal runterladen und dann kann man die dekompilieren und kann dann halt sehen, oh, das passiert da offenbar mit dem Bluetooth.
Mhm. Ja. Also bei einer 25 Euro Uhr würde man es vielleicht machen, aber bei 17 Euro, also echt.
Ich dachte halt so, Mensch, wenn ne, wie, also da war halt auch wieder die Frage, wie kommt es zustande, dass halt, ja, ich weiß schon, aber dass die Uhr halt 17 Euro kostet und so viel besser ist als die, also die JavaScript-Uhr halt 80 Euro kostet. Mhm. Und ich gebe trotzdem deutlich lieber die 80 Euro aus, aber.
Ich würde jetzt einfach mal unterstellen, anderes Geschäftsmodell.
Ach, ja. Vielleicht ChatGPT, anderes Bitcoiner.
Anderes Geschäftsmodell, andere Produktionsbedingungen.
Ja. Aber es wird alles besser.
Immer. Wird immer alles besser.
Besonders, wenn man eine Smartwatch hat und die vielleicht sogar mit Gadget Bridge betreiben kann.
Ja.
Vielleicht an der Stelle nochmal erwähnt zu haben. Stimmt. Es gibt Smartwatches und Fitness-Tracker, die man auch ohne die App des Herstellers verwenden kann. Und diese freie Software nennt sich dann Gadget Bridge.
Korrekt.
Je nach Modell muss man da so ein, zwei Handgriffe dann doch noch machen. Also zum Beispiel, ich hab so einen kleinen Tracker einfach so ein bisschen, um so Schritte und sowas zu zählen und da brauche ich nicht die App des Herstellers.
Und jetzt kommt hier der Clou, die Bengal.js, die JavaScript-Uhr,
ist da
benutzt
drin.
Genau Gadget Bridge. Also die kriegt First-Level-Support von
Gadget
Bridge.
Gesehen.
Also da haben sich die Leute aus Großbritannien halt gedacht, ja, es gibt da diese tolle App, die kann alles, was man machen will. Wir bauen da jetzt einfach unsere Uhr ein und dann brauchen wir keine komische App für unsere Uhr bauen, sondern wir helfen einfach und machen die besser. Und die haben da wirklich ein paar schöne Funktionalitäten reingebaut. Zum Beispiel, dass die Uhr kann über Gadget Bridge aufs Internet zugreifen, wenn gewünscht. Also man kann das an- und abschalten. Und das könnte man dann eben auch in andere Geräte einbauen, wenn man das denn wollte. Für mich ist das ganz interessant, weil ich kann halt von der Uhr aus irgendwelche HTTPS-Requests schicken.
Warum auch immer man das machen sollte?
Um halt mein Smart Home zu steuern.
Ah, ja, okay. Ja. Stimmt, das ist ja eines. Ja.
Die Luftentfeuchter.
Korrekt. Der Luft. Also was gibt's Besseres, als den Luftentfeuchter mit der Uhr zu steuern?
Ein Luftbefeuchter.
Also das war immer gibt's ja auch noch.
Mein Interesse.
Also ich glaube, James Bond würden da schon auch andere Sachen einfallen, die man mit einer Uhr steuern könnte. Oder Michael Knight.
Oh. In dem Fall war es Miss Moneypenny. James Bond hat immer nur genutzt.
Ah, ja, okay. Siehst du, so schlecht bin ich in diesem Franchise drin. Aber ich habe tatsächlich einigen Wochen habe ich tatsächlich mal so ein paar Folgen Knight Rider tatsächlich mal
angesehen. Schwierig gealtert, schlecht gealtert.
Also ich finde die Werbung gerade schlimm. Man kann sich versuchen, so eine Werbung herzugeben.
Was? Achso, der Uber Eats.
Ja.
Gut, da David Hasselhoff hat eine bunte Geschichte, sagen wir das mal so, einen bunten Lebenslauf.
Ja, ich kenne auch noch eine Szene, die mit Burgern zu tun hat von Michael Hasselhoff, die darauf David wahrscheinlich rekurriert. Aber nein. Das ist eine andere Serie, Little Britain kann man auch sehr empfehlen. Oh. Ist aber.
Hier, ich hab Musik rausgesucht. Wir spielen jetzt einmal Musik.
Echt?
Ja.
Damit wir auch. Sonst habe ich das ja völlig umsonst. Also die 5 Minuten will ich nicht verlieren.
Einmal Lärm.
Ich mache mal einmal Lärm. Ganz kurz nur, 2 Minuten. Wir spielen, wie ihr wisst, im freien Radio freie Musik. Das ist sehr schön. Und zwar aus dem Free Music Archive von Low Tone Music, ein Creative Commons Werk namens Lo-Fi No Intro. Okay, wir hören rein.
Und wo ist das Intro dazu? Achso, das war's jetzt gerade.
Ja.
Oh, das klingt aber nach Kuschelrock.
Hallo, herzlich willkommen im Freien Radio Potsdam zur Show Chaos im Radio. Wir sind heute wieder sehr chaotisch.
Und im Radio.
Und im Radio. perfekter Name. Ich wollte hier nochmal irgendwie sagen, dass ihr uns Nachrichten schreiben könnt an radio@ccc-p.org. Zum Beispiel, wenn ihr rausfindet, welche Uhr tatsächlich hinter der Marke Denver something something steckt.
Das klingt gut.
Und ansonsten könnt ihr uns auch unter radio.ccc-p.org mit leicht veralteten Informationen erreichen. Da könnt ihr euch anschauen, was wir uns vor 4 Jahren erzählt haben. Oder anhören. Anhören vor allen Dingen. Ansonsten hört ihr uns weiterhin hier jeden zweiten Montag im Monat von 21 bis 22 Uhr auf 90,7 MHz in Potsdam oder 88,4 MHz in Berlin oder auf DAB Plus unter fr-bb und 24/3. Spult das mal vor mit deinem hier Audio-Kung-Fu, was du immer am Ende machst, damit wir schneller sprechen.
Nee, hier wird, das wird nicht
vorgespielt. Achso, hier machst du uns immer übrigens noch. @ccc@chaos.social. Guck da eigentlich noch jemand drauf. Gibt es noch?
Gibt es noch, ja.
Post gekriegt an die Mailadresse. Haben
ach
wir.
Was?
Ja.
Spam?
Ja,
der Messer.
Okay. Aber immerhin.
Ich habe keine gesehen.
Okay, die DKB. Sie geht ja noch.
Die DKB hatte.
Ah, da ach, das stimmt. Portal bedient. Stimmt, wir müssen uns leider dringend anmelden über die Webseite, die uns geschickt wurde. Ja.
Also ich kenne leider meine Zugangsdaten da nicht, weil ich habe da,
kannst meine nehmen.
Ah, super.
Aber nur, wenn du dann auch gleich den Zoll bezahlst, den ich noch bezahlen muss für das Paket, habe ich per SMS bekommen.
Oh. Das Paket. Von deiner Tochter, die eine neue Nummer hat?
Ah. Okay. Sehr schön. Korrekt.
Offensichtlich habe ich Töchter mit wildfremden Menschen im Zug. Also schöne Grüße. Wir haben zeitgleich die gleiche SMS gekriegt. SMS, ja. Und spannend, mit dem ich Kinder habe.
Ja.
Naja,
mit geschenkt. Mir wollen immer nur Leute über die Arbeit reden. Darf ich mit ihnen über die Arbeit reden?
Du kannst dich auch einfach aus LinkedIn ausloggen.
Ah, oder, nee, das war das andere.
Ja, genau.
Das andere.
Ja. Das andere, also wir haben jetzt einen Schnelldurchlauf gemacht über alle möglichen Spam und Scam-Mails.
Spam, Phishing-Zeugs.
Spam. Genau, also wer sich mal ein bisschen aufschlauen will, woher der Name Spam kommt, es gibt da einen wunderschönen Sketch von Monty Python zum Thema Spam. Und das ist tatsächlich auch der Namensgeber für Spam-Mails oder Junk-Mails, wie es ja teilweise auch einfach dann heißt.
Ja, Spam ist ja auch aus Junk-Food.
Ja.
Spam-TM. Sehr schön.
Okay. Erinnert mich immer wieder so ein bisschen an Bundeswehrzeiten, wo es sowas echt als Essen gab. Na egal.
Früher. Wir wollten.
Ich möchte mit Ihnen über das Internet reden.
Das Internet. Ja, danke.
Ja. Und zwar konkreter über so Domains, Internet-Domains. Also das zum Beispiel radio.ccc-p.org ist ja eine Domain. Ja. Und diese Domains folgen einer gewissen Hierarchie, die halt so am Ende dieser Domain halt anfangen. Ja. Also und org ist eine sogenannte Top-Level-Domain. Wird halt viel von so Organisationen, also so Non-Profit-Organisationen, gemeinnützige Organisationen meistens verwendet. Nicht ausschließlich, aber das ist so, es gibt halt so, jede Domain hat halt so ein bisschen ihre Verwendung. Es gibt .de für tendenziell eher deutschsprachige Domains. Alle möglichen Länder haben Domains. Und dann gibt es aber auch so generische Top-Level-Domains. .net.
Es gibt eine relativ frische, frisch reserviert. .internal gibt es.
Was, ernsthaft?
Ja. Ist, wenn man zu Hause so seine Sachen in der Fritzbox reinsetzt, dann muss es nicht .fritz.box heißen, man kann das auch internal nennen.
Mhm. Ach so, also die darf nicht geroutet werden.
Die darf nicht geroutet werden, die ist quasi für alles, was so halt intern ist.
Okay. Ja. Sehr schön. War das eigentlich mit .local? Ist das auch?
Ich glaube, .local ist so ein bisschen reserviert für MDNS. Das heißt, für Dinge, die sich zu Hause automatisch anmelden. Das
nächste Mal.
Und dann dort findbar sind. Das war nochmal was anderes.
Aber ganz am Anfang stand vor allem eben diese länderbasierten Domains. Diese ganze Sache mit so generischen Domains kam eigentlich erst viel später. Das kam insbesondere vor ein paar Jahren, gab es so einen richtigen Boom auf, dass man da irgendwie ganz viele neue Domains irgendwie anmelden konnte und sich dafür bewerben konnte, die zu betreiben. Jetzt haben wir aber eher tatsächlich auch mal so ein bisschen ein Thema gerade, was in so, wo so geopolitische Themen kombiniert werden mit so Internet-Domains. Ich sagte ja bereits, die haben halt oft so Länderbezug. Großbritannien hat eine eigene Domain, die USA haben eine eigene Domain, Deutschland hat eine eigene Domain, Frankreich, .fr zum Beispiel.
Ich glaube, Russland hat hier sogar zwei.
Kommen wir potenziell gleich nochmal drauf. Russland hat vorwiegend halt .ru, aber es gibt auch
SU.
SU, ja, für Sowjetunion. Ja. Hat so ein bisschen was tatsächlich auch mit dem Thema zu tun, über das ich jetzt mit euch sprechen will, und zwar die .io-Domäne. Die wird tatsächlich oft so in technischen Kontexten verwendet, so weil das viele das irgendwie so sehen als oder so I.O., Input und Output, Eingabe, Ausgabe. Gehört aber eigentlich tatsächlich als Ländercode zum britischen Territorium im Indischen Ozean.
Ah, Indischer Ozean, spannend. Also ähnlich wie .tv ist ja Tuvalu ganz gern verwendet.
Genau, hat eigentlich erstmal mit Fernsehen gar nichts zu tun, aber wird halt gerne für so TV-Geschichten verwendet. Ja, exakt. Und so ähnlich ist das mit I.O. auch, wird oft halt im technischen Kontext halt verwendet, gehört aber tatsächlich zu einem gehört entsprechend zu einem britischen Überseeterritorium.
Das nicht mehr zu.
Das tatsächlich eine lange Geschichte hat mit Eroberung, Kolonialisierung, gehörte mal zu Frankreich, also das ist so eine Inselgruppe, die sich eben im Indischen Ozean befindet. Hatte mal die Geschichte, dass das eben zu Frankreich gehörte. Dann kamen dann später die Briten, so um 17, also so Ende 1700 noch was rum, so rund um die Französische Revolution in dem Dreh wurde das dann irgendwann britisch. Und die Briten haben das dann auch irgendwann an die, eine Insel an die USA auch verpachtet, die dann dort ihren Militärstützpunkt hingebracht haben. Weil das halt super strategisch mitten im Indischen Ozean liegt, wo man dann halt so wo man dann von dort aus hinfahren kann. Und jetzt spulen wir ein kleines bisschen vor. Für diese Übereignung als Militärstützpunkt gab es nämlich dann tatsächlich auch die Sache, dass die Einwohner, also da lebten ja auch Menschen, dass die dann zwangsumgesiedelt wurden in den 70ern, wenn ich das, also Ende der 60er, Anfang der 70er war das, glaube. Die wurden einfach vertrieben, zum Beispiel nach Mauritius oder auf die Seychellen. Und die Einwohner haben, haben einen langen Rechtsstreit dann tatsächlich geführt, um wieder Unabhängigkeit zu kriegen von der britischen Krone. Und das ist ihnen dann tatsächlich auch gelungen. Es gab mehrere Gerichtsverfahren seit den 90ern und das ist ihnen jetzt auch gelungen. Und es gibt jetzt auch relativ frisch eine Übereinkunft mit Mauritius, dass die Inseln zu Mauritius gehören sollen. Dementsprechend wird es dieses Überseeterritorium nicht mehr geben. Gibt es dann noch so einen Pachtvertrag, um diesen Militärstützpunkt wenigstens für 99 Jahre noch zu erhalten. Ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, dieses Überseeterritorium wird dann quasi aufgelöst und die Frage ist, okay, was passiert denn jetzt mit dieser IO-Domain? Weil die sind nicht einfach...
Das ist eine direkte Frage.
Weil die sind jetzt nicht einfach so im luftleeren Raum entstanden, dass irgendjemand sich hingesetzt hat und die ausgewürfelt hat, sondern die orientieren sich an den ISO-Länderkürzeln, also ein anderer, also ein Standardisierungsgremium, das halt sagt, okay, für folgendes Land gibt es jetzt folgendes 2-Länderkürzel oder 3-Länderkürzel. Und wenn diese Stadt aber einfach wegfällt, dann wird das entsprechend dann auch gelöscht, weil dieses Land gibt es ja dann nicht mehr. Was halt bedeuten könnte so, okay, was passiert denn jetzt eigentlich mit den IO-Domains?
GitHub.io zum Beispiel.
Richtig.
Ja.
Und da gab es, also es gab schon mal so was Ähnliches, wo es dann Diskussionen gab und dann hat das Löschen ein bisschen hin und her und lange gedauert und seitdem gibt es ganz klare Regeln, wie das vonstatten geht, dass da gelöscht wird.
Na.
Wie lange ist die Zeit? Ich habe es gerade nicht im Kopf.
Weiß ich auch nicht mehr, aber.
Also es ist auf jeden,
Fall so, klar, dass es gelöscht wird.
Es wird auch nicht mehr diskutiert. Es gibt jetzt einen Prozess, der ist gestartet, weil es dieses britische Territorium nicht mehr gibt und dieser Prozess läuft und es gibt ein Datum, wie gesagt, ich habe es nicht im Kopf, ab dem es diese Domain nicht mehr gibt. Spannend.
Und das hing, glaube ich, du hast es vorhin gesagt, ne, hing direkt auch damit zusammen mit der SU-Domain, bei der es solche Regeln nämlich noch nicht gab.
Ja, genau.
Also es gab so 1, 2, 3 Streitfälle, wo eben nicht klar war, was jetzt, dann hat mal eine Domain von irgendeinem Land, der einer Übergangsregierung gehört, die aber gar nicht anerkannt war und dann mussten sie das wieder zurückgeben und so Gedöns.
Also es gab, das wird jetzt, glaube ich, den Rahmen dieser Sendung hier so ein bisschen sprengen tatsächlich, weil wir schon sehr am Ende tatsächlich sind, aber es gab zum Beispiel rund um die YU für Jugoslawien.
Ah ja.
Da gab es zum Beispiel eine längere Geschichte, wer darf jetzt Anspruch darauf erheben und da gab es wohl sogar auch einen Kriminalfall in dem Sinne, dass da Menschen in eine Universität eingebrochen sind, um sich diese YU-Domain anzueignen, diese Top-Level-Domain. Also das ist nicht nur geopolitisch, sondern auch im Internet ist das ja quasi auch so eine Art Internetkolonialisierung, wenn man so will. Also wem gehört jetzt eigentlich eine Top-Level-Domain?
Ja.
Oder wer darf vielleicht eine Domain weiter betreiben?
Also an der Stelle ist, glaube ich, die IANA, die Internet Assigned Names and Numbers, glaube ich, die führende Kraft. Und insgesamt ist das so dieses ganze Thema Internet Governance.
Ja.
Wenn man darüber einen kleinen Zusammenhang mal kriegen möchte, da Christian Kaufmann hat einen schönen Vortrag gehalten auf dem letztjährigen DENOC. Also DENOC Christian Kaufmann und Internet Governance suchen bei der Suchmaschine des geringsten Misstrauens.
DENOC mit G wie
Deutsche Göttingen. Network Operators Group. Die machen auch Mitte November am 18. 19. glaube ich wieder die nächste Konferenz.
Okay.
Es gibt noch Tickets.
Na. Außerdem gibt es ja demnächst auch wieder einen Kongress, wo Menschen von uns da sein werden, zwischen Weihnachten und Neujahr.
Und man kann Tickets kaufen. Die nächsten am Dienstag, den 11. 12.
12.11.
12.11. um 20 Uhr.
Ja.
Ja.
Kauft schnell.
Ja, klickt schnell.
Und wir haben wieder als machbar, oder ich weiß gar nicht mehr, es war ein lustiger Begriff, aber auf jeden Fall als Potsdamer Konglomerat haben wir einen Tisch bei dem man uns besuchen kann, ein oder zwei oder mehrere.
Mhm. Ihr findet uns in der Chaoszone.
In der Chaoszone findet ihr uns, genau. Und dann ja, sagt hallo, kommt vorbei. Ansonsten könnt ihr ja gerne auch Mittwochabends ins Freiland kommen und uns hier besuchen. Da ist es ein bisschen entspannter.
Ja.
Als auf dem Kongress. Obwohl es auch auf dem Kongress sehr entspannt sein kann.
Ja. Könnt ihr Waffen geben.
Genau. Dann hören wir uns wieder im Dezember.
Ja.
An gleicher Stelle.
Genau.
Letzte Worte.
War schön.
Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.